Cube Talks, der Wissenschaftspodcast der Hochschule Merseburg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cube Talks. Ich bin Vanessa Sever vom Forschungsmarketing der Hochschule Merseburg und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in dem wir heute sprechen über das Thema die Zukunft der Kunststoffe. Sind Biopolymere die Alternative? Auch dazu habe ich heute wieder eine Expertin eingeladen. Ich freue mich ganz besonders, dass Frau Professorin Beate Langer heute hier im Studio ist und über das Thema spricht. Hallo Beate, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hallo Vanessa, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich stelle mich gerne vor. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Professorin für Kunststofftechnik Polymerwerkstoffe seit 2011 hier an der Hochschule. Und ja, genau wie in der gesellschaftlichen Entwicklung haben jetzt hier die Biopolymere immer mehr an Bedeutung erlangt und wir wollen sozusagen dem Rechnung tragen und beschäftigen uns auch in der Lehre und auch in der Forschung zum Teil mit diesen neuen Werkstoffen.
Super, das klingt total spannend. Ich bin ganz gespannt, was wir gleich noch dazu hören werden. Bevor wir ins Thema einsteigen, folgen zunächst unsere Cube Facts. Das sind unsere schnellen Fakten zum Staunen und Begeistern. Wusstet ihr das?
Die Makromoleküle von Polymerwerkstoffen von lebenden Zellen nicht aufgenommen werden, also biologisch inaktiv und unbedenklich sind.
Polymerwerkstoffe aufgrund ihres günstigen Preises sowie ihres Innovationspotenzials vielfältige Anwendung finden?
Die Eigenschaften von Kunststoffen in Bezug auf ihre Verarbeitung und Anwendung mit Hilfe von Beifügungen wie Füll- und Verstärkungsstoffen, Stabilisatoren und Weichmachern optimiert werden.
Und genau diese Beifügungen negative biologische Wirkungen haben können?
Wir die negativen Auswirkungen der Kunststoffe, beispielsweise hinsichtlich ihrer Beifügungen, aber auch hinsichtlich der Müllproblematik beseitigen können, indem wir den gesamten Stoffkreislauf betrachten und an ganzheitlichen Lösungen arbeiten.
Ja, und dazu wollen wir gleich noch ganz viel hören. Wir beschäftigen uns jetzt aber noch mal ein bisschen mit dem Beginn sozusagen und den, ich möchte es mal nennen, traditionellen Polymerwerkstoffen. Beate, kannst du uns so eine Einführung geben, Polymerwerkstoffe, was ist das? Sind das Kunststoffe? Ist das quasi ein Synonym? Wie sind die aufgebaut? Wie werden sie hergestellt? Welche Eigenschaften, welche Verwendung finden sie? Kannst du uns da so einen ganz kurzen Überblick geben, worüber wir reden?
Ja, sehr gerne. Also Polymerwerkstoffe und Kunststoffe, das sind zwei fast synonym verwendbare Worte. Die Polymerwerkstoffe, das ist aus dem Wort abgeleitet das Polymer. Das heißt also, sind meistens organische Makromoleküle, die die Grundlage dieser Werkstoffe bilden. Und das deutsche Wort entsprechend Kunststoff, das leitet sich daraus ab, dass diese Werkstoffe künstlich hergestellt werden, also im Wesentlichen aus Erdöl, aus petrochemischen Prozessen. Und beide Begriffe kann man also auch synonym verwenden, wie ich schon sagte. Das Wichtige ist, dass die Polymere aus Makromolekülen hergestellt werden oder bestehen. Und die gibt es also auch in organischen Verbindungen, also in natürlichen Verbindungen. Diese Makromoleküle begegnen uns überall. Zum Beispiel ist Zellulose, was in der Natur in Pflanzen vorkommt, auch ein Makromolekül. Und ja, diese Makromoleküle können in der Technik vielseitig verwendet werden. Und auch die petrochemische Herstellung aus Erdöl ist recht preiswert, sodass also dadurch der Siegeszug der Polymerwerkstoffe angetreten wurde. Anwendung finden Sie, ja, das kennt jeder, im Bereich der Verpackungen. Das ist also auch ein Thema, was auch gerade in der gesellschaftlichen Diskussion sehr kontrovers diskutiert wird. Ich denke, da kommen wir später auch noch mal darauf zu sprechen. Aber auch in vielen anderen Bereichen, also auch in der Mobilität, in der Energietechnik, in der Medizintechnik finden Polymerwerkstoffe Anwendung, die also gar nicht so, also diese Anwendungen sind gar nicht so offensichtlich. Und deshalb können wir da heute auch ein bisschen vielleicht darüber sprechen, wie zu welchem Nutzen wir die Polymere einsetzen können.
Ja, wow, das ist ja super komplex. Man hat das Gefühl, Polymerwerkstoffe oder Kunststoffe umgeben einen ja wirklich permanent. Überall, wenn man mal mit offenem Auge so durch den Haushalt läuft, denkt man ja, stimmt, da ist ein Kunststoff oder im Auto oder in der Zahnpasta oder. Also es gibt irgendwie tausend Anwendungsmöglichkeiten, sind eigentlich nicht mehr wegzudenken. Du hast angesprochen die petrochemischen Vorgänge und ja, die Rohstoffbasis ist Rohöl. Kannst du uns da noch mal so ein Gefühl dafür geben? Wir reden ja jetzt ganz viel über Dekarbonisierung und wir müssen irgendwie wegkommen vom Öl. Wie viel macht eigentlich das Öl aus in der Kunststoffherstellung oder beziehungsweise andersrum gefragt, der Anteil der Verwendung des Öles, wie viel fällt da für die Kunststoffe ab?
Ja, das ist immer ein spannendes Thema. Das ist eigentlich ja gar nicht so allgemein bekannt, dass also nur so zwischen 5-8% des insgesamt genutzten Rohöls für die Herstellung aller Kunststoffprodukte benötigt werden. Viel mehr Anteil an der Verwendung des Rohöls macht die Herstellung von Treibstoffen und auch die Herstellung von Energie oder die Bereitstellung von Energie aus. Und das ist eigentlich auch schon der Ausgangspunkt für die Entwicklung. Das heißt also eigentlich, wenn man vom Rohöl loskommen möchte, muss man schon auch bei anderen Sachen ansetzen. Also für die Kunststoffe gibt es im Moment gute Ansatzpunkte, Alternativen. Also ich kann aus nachwachsenden Rohstoffen diese Grundstoffe auch gewinnen, die ich für Polymerwerkstoffe benötige. Das Hemmnis ist im Moment noch, dass diese Prozesse doch recht kostenintensiv sind. Aber ich denke, wird also auch in der Zukunft die Forschung und die Anwendung dieser Biopolymere dazu beitragen, dass es also auch wirtschaftlich lukrativer wird.
Ja, okay, also die großen Hebel liegen erstmal in den Bereichen Transport, Elektrizität und ja Wärme, wenn man jetzt über die Reduktion von Erdöleinsatz spricht. Aber die Kunststoffe, sagst du ja auch, das ist ja total super, gibt es eben auch schon gute Ansatzpunkte für eine Reduktion. Wir hatten im Vorgespräch auch noch über den Klimafußabdruck gesprochen. Kannst du das nochmal kurz erklären? Das war auch sehr spannend.
In den letzten Jahren hat man also wie so ein Instrument entwickelt, um die Auswirkungen verschiedener Prozesse und auch die Anwendung von bestimmten Produkten, um die Auswirkungen auf die Umwelt ja letztendlich auszurechnen. Und da gibt es also verschiedene Ansätze. Und ein Ansatz ist also der CO2-Fußabdruck oder auch als Footprint bekannt. Und da gibt es also zum Beispiel Berechnungen, dass also die Gesamtheit aller Verpackungen so um die 0,6% des Klimafußabdrucks ausmachen. Das ist also auch wiederum ein recht kleiner Betrag, der einem nicht so bewusst ist. Also das Vorhandensein so vieler Verpackungswerkstoffe in unserem Leben signalisiert eigentlich, dass Verpackungen überall sind. Wenn man das auf den Klimafußabdruck zurückrechnet, dann ist es doch recht wenig im Vergleich eben zu großen Emittenten an CO2, wie zum Beispiel der Transport oder auch die Klimatisierung unserer Räume, sei es im Winter die Heizung, im Sommer die Klimaanlage. Also da sind also auch die Verhältnisse doch recht eingeschränkt jetzt in Bezug auf den Klimafußabdruck. Man kann natürlich da auch immer was tun. Selbst an den 0,6% bin ich sehr dafür, dass überflüssige Verpackungen reduziert werden, aber auch Verpackungen, die unbedingt notwendig sind, die also auch hygienische Anforderungen haben oder die also ein Produkt schützen vor Alterung oder auch vorm Verderben, dass die also auch ihre Existenzberechtigung haben und die dann also auch weiterhin benutzt werden müssen und sollen.
Genau, also jeder ist aufgerufen, das, was er kann, zu reduzieren. Aber du sagst, manche Sachen sind einfach im Moment nicht ersetzbar. Und genau, da reden wir dann vielleicht nochmal gleich ein bisschen über die Alternativen und die aktuellen Entwicklungen. Mich würde noch kurz interessieren, wir haben ja über die Herstellung der Polymerwerkstoffe gesprochen. Und das ist ja nicht so, dass aus dem Erdöl jetzt ein fertiger Kunststoff rauskommt, sondern es gibt ja auch Zusatzstoffe und Beifügungen. Die optimieren verschiedene Eigenschaften. Kannst du uns da nochmal so einen Einblick geben, welche Zusatzstoffe so ja, zum Einsatz kommen, wofür die dienen und was vielleicht auch das Problematische daran ist?
Genau, also was auch wirklich sicherlich allgemein bekannt ist, sind diese Weichmacher. Hier ist also auch eine sehr negative Diskussion im Gange, zu Recht, weil Weichmacher aus chemischen Substanzen, den sogenannten Phthalaten, bestehen können und die in dem Verdacht bestehen, also auch krebserregend zu sein und also auch negative gesundheitliche Auswirkungen zu haben. Warum Phthalate als Weichmacher eingesetzt werden, ist wiederum also auch wieder ein wirtschaftlicher Aspekt. Hier spielt der Preis eine große Rolle. Und man kann aber auch Alternativen verwenden. Man sieht das zum Beispiel auch bei Kinderspielzeug oder auch Produkten in der Medizintechnik, dass hier also Weichmacher, die nicht so gesundheitsschädlich oder nicht in dem Verdacht stehen, gesundheitsschädlich zu sein, verwendet werden können. Alternative Weichmacher. Und da ist also auch hier an der Hochschule ein Projekt gerade im Gange. Weichmacher auf der Grundlage von nachwachsenden Rohstoffen, das ist also aus Bioölen herzustellen. Also das sind modifizierte Sonnenblumen, Olivenöle, die also in die Polymerwerkstoffe eingearbeitet werden, um eben, wie der Name schon sagt, eine gewisse Weichheit herzustellen. Zum Beispiel bei Elastomeren, die also wirklich ja auch in so einem sehr weichen Zustand verwendet werden, also für Autoreifen, da benötigt man diese Zusatzstoffe, um die gewünschte Eigenschaft zu designen letztendlich. Und da kann man also auch additive Weichmacher aus nachwachsenden Rohstoffen verwenden. Und da sind wir also gerade auch im Forschungsbereich dabei, bestimmte Rezepturen zu entwickeln, dass man also sehr ähnliche Eigenschaften dann erreicht, die also mit herkömmlichen, gesundheitsschädlichen Phthalaten also auch erzielt werden können.
Das heißt, da ist auch eine gute Entwicklung im Gang. Wir sind auf einem guten Weg, auch da für Ersatz zu sorgen oder zu forschen. Wir wollten noch mal so ein bisschen allgemein über die Kritik an Kunststoffen sprechen. Wir haben jetzt schon die Weichmacher oder die Additive angesprochen, die eben sich auch rauslösen können. Was ja auch immer wieder im Gespräch ist, ist das Herauslösen oder das Auflösen eines Kunststoffes zu Mikroplastik. Das findet sich dann in den Meeren. Man hat es auch, glaube ich, inzwischen im menschlichen Blut nachgewiesen. Was sagst du zum Thema Mikroplastik? Also wo kommt das her und wie kann man es vielleicht vermeiden?
Mikroplastik ist in der Tat ein großes Problem. Also wenn wir es im Zusammenhang mit der Meeresproblematik betrachten, ist, dass also die Kunststoffverpackungen meistens ins Meer gelangen über die Flüsse und durch Meer und Wind und Wellen werden diese Kunststoffe zerrieben letztendlich und diese Mikroplastikpartikel werden teilweise von Fischen als Nahrung aufgenommen. Das ist ein großes Problem. Es ist auch ein Problem, was sich aus zum Beispiel dem Waschprozess von synthetischer Kleidung ergeben kann oder auch Mikroplastik entsteht, wenn sich Reifen auf der Straße bewegen. Das heißt also, wenn ich mit dem Auto fahre, erzeuge ich auch sofort Mikroplastik. Das sind also die beiden größten Erzeuger von Mikroplastik, der Waschprozess und der Fahrprozess. Hier habe ich gelesen, dass es also da auch schon Zielstellungen gibt, das einzudämmen. Wir sind auch lange Jahre mit Waschmaschinenherstellern in Kooperation gewesen und hier gibt es also auch Bestrebungen, in Waschmaschinen Mikroplastikfilter einzubauen oder auch im Straßenbau wird also der Einfluss in die Kanalisation, also der Abfluss des Straßenwassers wird durch Filter geleitet, sodass also die Mikroplastikpartikel hier aufgefangen werden. Ja, der beste Weg dazu, die Mikroplastikproblematik einzudämmen, ist einfach Kunststoffverpackungen nicht in die Umwelt gelangen zu lassen. Und da kann jeder selber etwas dazu beitragen, dass also eine Verpackung halt immer auch recyclinggerecht in den entsprechenden Müllbehälter geworfen wird. Und da wird also auch technisch dafür gesorgt, dass also dieser Recyclingprozess angestoßen wird. Eine Verpackung, die nicht in den Müll geworfen wird, die also in die Landschaft gelangt, ist also auch für den Recyclingprozess verloren. Wenn jetzt nicht jemand kommt und die aufhebt, das kann man auch machen, wenn man eine Verpackung in der Umwelt sieht. Ich möchte die Menschen davon überzeugen, weniger Verpackung in die Umwelt gelangen zu lassen.
Ja, das kann ich nur unterstützen. Das ist auch nochmal ein super Aufruf. Neben reduziert Kunststoff, wo ihr könnt, hin zu, wenn ihr welchen habt, dann bitte recycelt ihn dorthin, wo er hingehört. Und wenn ihr genau am Straßenrand, auf dem Weg irgendwo einen Müll seht, der da achtlos weggeworfen wurde, dann könnt ihr ihn auch durchaus mal aufheben. Das kann ich nur unterstützen. Ja, spannend, dass du auch sagst, dass so viel Mikroplastik aus dem Reifenabrieb kommt. Ich glaube, das ist auch, also war mir jetzt auch vorher nicht bewusst, ist sicherlich auch was man auch nochmal ja so mitgeben kann, auch nochmal darüber informieren kann. Umso besser auch dann natürlich, dass an technologischen Lösungen gearbeitet wird, die das dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise filtern oder aufnehmen können. Aber es gar nicht erst entstehen zu lassen, wäre natürlich auch die beste Alternative. Also auch nochmal der Aufruf, geht zu Fuß und fahrt Fahrrad. Oder ist es denn auch ein Fahrradreifen drin?
Natürlich ist auch. Ne? Aber zum Beispiel hat ja ein Fahrrad nur zwei Reifen und viel kleinere.
Stimmt, ja.
Aber es ist natürlich, wäre natürlich auch ein Beitrag zur Reduzierung. Wobei ich jetzt nicht so ein Verfecht, also jetzt nicht appellieren möchte, sag mal, das normale Leben so einzuschränken, dass ich überhaupt keinen Kunststoff mehr benutze. Man kann aber drüber nachdenken und kann sagen, wo ich drauf verzichten kann, kann ich drauf verzichten. Ja, also auch
ja, das
da kann jeder selber nochmal an sich, an seine eigene Nase fassen und sagen, oh, was kann ich tun?
Das stimmt. Und auf der anderen Seite werden auch ja, vielleicht gute Alternativen entwickelt, Stichwort Biopolymere. Kannst du uns hier nochmal so ein bisschen jetzt von den petrochemischen, also den erdölbasierten Kunststoffen hin zu den Biopolymeren leiten und uns sagen, was da eigentlich der Unterschied ist? ja, wie diese hergestellt werden oder was vielleicht auch dort jetzt Besonderheiten in der Verwendung oder in der Herstellung sind und uns da so ein bisschen so einen Einblick geben?
Ja, also wir waren ja gerade bei den Reifen. Die Reifen sind also auch so ein sehr vielseitiges Gemisch an verschiedenen Polymeren und oft sind da auch schon in den Reifen die Biopolymere drin und zwar der Naturkautschuk. Also Biopolymere gibt es schon so lange, wie es Polymere gibt letztendlich, die Nutzung. Und der Wunsch, von petrochemischen Polymeren wegzukommen, hat sich erst so in den letzten 10, 15 Jahren etabliert. Das heißt also, alternative Ausgangsstoffe zu suchen und zu finden, um Polymere also auf biologischer Basis herzustellen, wobei also diese Biopolymere als Begriff sehr, ja, auch manchmal sehr ungenau verwendet werden. Biopolymere gibt es eigentlich in drei Kategorien. Insgesamt kann man von Biopolymeren sprechen, wenn sie biologisch abbaubar sind. Das heißt also, wenn ich ein Makromolekül habe, was sich mit der Zeit dann wieder zersetzt. Biopolymere können auch aus biogenen Quellen stammen. Das heißt also, das war wahrscheinlich was, worunter sich jeder Biopolymere vorstellt. Also Makromoleküle, die auch in der Natur vorkommen. Und die dritte Kategorie ist also ein Polymer, was beide Kategorien erfüllt, also sowohl aus einer biogenen Quelle als auch biologisch abbaubar. Das sind also die drei großen Gruppen. Und aus biogenen Quellen kann ich also auch konventionelle oder konventionell bekannte Polymerwerkstoffe herstellen. Das heißt also, ich finde die gleiche chemische Struktur in einem aus Erdöl produzierten Polyethylen wie aus einem alternativ produzierten. Da ist also überhaupt gar kein Unterschied zu finden. Das ist also auch mit der gleichen Kritik zu versehen, dass es also nicht biologisch abbaubar ist. Und die biologisch abbaubaren Polymere, die haben die spezielle Eigenschaft, dass sie also auch teilweise ja, sehr instabil sind. Das heißt, wenn ich einen Polymer anwenden möchte, möchte ich das über einen gewissen Zeitraum nutzen. Das ist dann das Risiko, wenn ich da ein biologisch abbaubares Polymer habe, dass es unter Umständen gar nicht die geforderte Nutzungsdauer einhält. Also das ist gar nicht so leicht und so einfach. Und das ist aber eigentlich auch unsere Forschungsmotivation, hier also voranzukommen und ja die Anforderungen, die aus der Gesellschaft kommen, auch ein Stück weit mit zu erfüllen und auch weiter zu entwickeln, sodass wir also zu Biopolymeren kommen, die die Anforderungen, die aus der Technik, aus der Gesellschaft gestellt werden, auch erfüllen können.
Ja, das ist ganz spannend, dass du jetzt erzählt hast von Biopolymeren. Also sie heißen Biopolymere, aber sie sind nicht biologisch abbaubar. Also das finde ich jetzt verwirrend zu hören. Ich glaube, im Supermarkt gibt es diese Kunststofftüten, wo dann steht, ich bin eine Biotüte und du kannst mich wegwerfen. Und dann heißt sie Biotüte aus Biopolymer, aber ist vielleicht gar nicht abbaubar. Und wir haben vorher kurz über die Reifen gesprochen. Du meintest, es wäre Naturkautschuk, also eigentlich ein natürliches Polymer. Das ist aber sicherlich nicht biologisch abbaubar.
Das ist speziell, genau, das ist nicht biologisch abbaubar. Das ist also, jeder kennt den Gummibaum, der auch vielleicht im Büro sein Dasein fristet. Und wenn man den so ein bisschen anritzt, läuft da so ein weißer Saft raus, das nennt man Latex. Und aus diesem Latex kann man diese Makromoleküle gewinnen. Die besonderen Eigenschaften der Elastomere oder auch umgangssprachlich Gummiwerkstoffe sind, dass hier die Makromoleküle untereinander vernetzt werden. Das heißt also nochmal so kleine chemische Verbindungen zwischen den Makromolekülen ja, entstehen oder mit Absicht erzeugt werden. Und das sieht dann also wirklich aus wie so ein Netz im Fußballtor auf molekularer Ebene. Und das macht natürlich dann auch den Abbau ein bisschen schwierig. Das ist also diese Zwischenverbindungen, die realisieren die gute Anwendbarkeit, also die hohe Elastizität, dieses gute Dämpfungsverhalten der Elastomerwerkstoffe. Aber das Recycling ist für diese Werkstoffgruppe im Moment noch nicht gelöst.
Okay, das heißt, wir müssen irgendwie hinkommen, im besten Fall zu Biopolymeren, also in doppelter Hinsicht echten Biopolymeren, die eben aus nachwachsenden Rohstoffen ja, hergestellt werden und auch biologisch abbaubar sind, aber auch stabil sind und alle unsere Anforderungen erfüllen. Also das klingt auch super komplex.
Können auch viel forschen.
Okay, das heißt, da hätte ich dich jetzt gerne noch nach dem aktuellen Stand gefragt. Also sind wir da irgendwie auf einem Weg, wo man sagt, ja, in 5 oder 10 Jahren oder in absehbarer Zeit sind wir so weit, dass wir Zahl X, weiß ich nicht, 50%, 80% unserer aktuell petrochemisch hergestellten Kunststoffe, auf die wir nicht verzichten können, dann aus Biopolymeren hergestellt werden können? Oder kann man das aktuell noch gar nicht absehen?
Also ich persönlich kann das jetzt nicht abschätzen, weil ich eigentlich mich auch mit solchen Voraussagen gar nicht beschäftige. Aber man kann schon auch ein bisschen, wenn man die Gesellschaft betrachtet, schon da auch einen gewissen Wunsch ableiten, sich hier ein bisschen ökologischer aufzustellen. Das sorgt natürlich dafür, dass also auch die Forschung in dieser Richtung sich entwickelt. Wir leben ja in einer Wirtschaftsgesellschaft, wo also auch Innovationen durch gewissen wirtschaftlichen Druck erzeugt werden. Und wenn die Verbraucher in der Lage sind oder auch bereit sind, einen gewissen höheren Preis für bestimmte Produkte zu bezahlen, kann man dann also auch die Biopolymere im Moment, die im Moment noch viel teurer sind, halt dann auch für bestimmte Sachen anwenden. Das ist ein wirtschaftlicher Prozess, der sich sicherlich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Wobei ich auch glaube, dass also auch hier politisch eingegriffen werden wird. Also es gibt ja schon bestimmte Anforderungen, dass bestimmte Recyclingquoten erfüllt werden müssen, dass bestimmte Anteile an Biopolymeren in den Verpackungen gefordert werden. Und das verursacht nochmal auch einen Innovationsdruck, dass also auch hier ein bisschen was passiert. Ich bin da immer froh über solche Entwicklungen, weil letztendlich, ja, das ist, erstens ist es spannend, da auch neue Forschungsergebnisse zu generieren. Und zweitens gehen uns dann die Themen nicht mehr aus. Es ist also auch immer spannend, auch im Zusammenhang auch mit Studierenden hier eine Motivation daraus abzuleiten, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und auch dafür zu lernen. Und dass man später halt solche Themen vielleicht bearbeiten kann, zu lernen und zu studieren.
Ja, wirklich spannend. Also wir befinden uns ja gerade auf so vielen Ebenen in einem Transformationsprozess und genau, der betrifft natürlich auch die Kunststoffe. Und du hast es auch vorhin schon gesagt, also wir an der Hochschule forschen auch in dem Bereich. Ich glaube, wir forschen hauptsächlich im Bereich der biologischen Zusatzstoffe. Ist das richtig? Magst du da noch mal ein bisschen erzählen?
Ja, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Also diese Additive, diese Weichmacher auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen ist ein Thema jetzt hier bei uns an der Hochschule. Ein anderes ist ein Projekt, was schon abgeschlossen worden ist. Das ist also an Biopolymeren, die auf der Grundlage von Algen und Bakterien hergestellt werden können. Und diese Biopolymere sind also sozusagen in doppelter Hinsicht bio. Auf der einen Seite diese biogene Quelle, also aus Bakterien und Algen. Und auf der anderen Seite also auch sind diese Polyhydroxyalkanoate, wie sie wirklich heißen, doch recht instabil und bauen sich dann also auch wieder ab. Da hatten wir in den letzten Jahren ein Grundlagenprojekt gemeinsam mit der Hochschule Anhalt und der Universität in Magdeburg. Hier an der Hochschule, wir waren sozusagen die Stelle, die die Eigenschaften dieser Biopolymere beurteilen sollten. Und das Ziel ist also, diese Biopolymere auch wiederum mit Additiven, also auch biologischer Herkunft, zu versehen, um bestimmte Anwendungsfälle erfüllen zu können, sprich also auch eine Verpackungsfolie. Oder im Moment werden solche Biopolymere zum Beispiel auch für Pflanztöpfe verwendet, die dann auch im Boden verbleiben können. Im Moment ist es so, dass so ein Pflanztopf mit der Pflanze in den Boden verbracht wird. Und wenn die Pflanze eine bestimmte Größe hat, muss der Blumentopf wieder entfernt werden. Das ist vielleicht eine ganz profane Geschichte, aber im landwirtschaftlichen Betrieb kann man sowas auch einsparen, wenn also dieser Pflanztopf im Boden verbleiben könnte und dann nicht wieder entfernt werden müsste. Solche Ideen gibt es. Das sind natürlich erst die Kinderschuhe der Anwendung der Biopolymere. Aber ja, wir müssen damit so eine Basis schaffen und wollen da uns also auch weiterhin damit beschäftigen.
Ja, die Grundlagen müssen irgendwie gelegt werden. Genau, irgendwann fängt man halt mal an. Ja, das klingt total faszinierend. Man merkt ja auch an, wie du für dieses Thema brennst. Und ich würde gerne noch mal so ein bisschen hören, warum dich besonders jetzt die Kunststoffe reizen und warum das für dich so relevant ist. Also kannst du da noch mal so ein bisschen deine persönliche Motivation mitteilen?
Ja, also das verfolgt mich jetzt letztendlich mein ganzes Berufsleben. Ich hatte mich bei meinem Studium für diesen Bereich entschieden. Also ich habe Polymerwerkstofftechnik studiert und habe eigentlich das große Glück gehabt, dass ich also auch mein ganzes berufliches Leben mich mit dieser Kunststoff oder mit dieser Werkstoffklasse beschäftigt habe. Und ja, und wenn man das so lange macht, entwickelt man schon eine gewisse Faszination oder eine gewisse Begeisterung für diesen Werkstoff. Was jetzt in letzter Zeit dazu kommt, ist also auch für mich so ein bisschen dieses in Anführungsstrichen Kunststoff-Bashing. Das kann ich also gar nicht leiden als Kunststoffspezialistin. Und ich habe mir so ein bisschen auch vorgenommen, da auch vielleicht ein bisschen aufzuklären, weil ich finde, diese so ein bisschen Schwarz-Weiß-Kategorisierung und zu sagen, also ich lebe jetzt ohne Kunststoff, das ist einfach ja, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Man sollte nicht ohne Kunststoffe leben, weil Kunststoffe gehören genauso zu unserer Werkstoffvielfalt wie die Metalle oder die anorganischen Werkstoffe, also die Keramiken. Und es gibt eine ganze Reihe von Anwendungsbeispielen, wo das also auch sehr sinnvoll ist, auch technisch und wirtschaftlich sinnvoll. Und da würde ich gerne aufklären auch, um so ein paar Missverständnisse bezüglich der Anwender und der Kunststoffe, also diese Missverständnisse würde ich gerne aus der Welt schaffen. Weil ja im Gespräch können somit also auch neue Ansatzpunkte gefunden werden oder auch ja, Verhaltensweisen von Menschen verändert werden, die zu unser aller Nutzen führen können.
Ja, das finde ich super. Ich glaube, da konnten wir heute auch schon einen ganz guten Beitrag dazu leisten. Und ich weiß, dass dir auch das Thema Nachwuchsförderung ein wichtiges Anliegen ist und ich glaube auch speziell von Frauen in der Technik oder in der Wissenschaft. Und jetzt steht gerade das neue Semester vor der Tür, beziehungsweise es hat gerade begonnen. Und ich habe gehört, du hast in diesem Semester auch ein ganz spezielles Angebot. Möchtest du da noch mal ganz kurz was dazu erzählen?
Ja, sehr gerne. Gut, dass du das ansprichst. Ich spreche da gerne dazu. Und zwar, ja, neben den Kunststoffen ist auch ein Thema für mich die MINT-Förderung, weil ich finde einfach, das sind so spannende Themen in diesen wissenschaftlichen Bereichen, dass also die so ein bisschen verkannt werden so in der jetzigen Studienwahl. Und da setze ich mich gerne dafür ein. Und die Förderung der MINT-Fächer heißt eigentlich auch immer die Förderung der Frauen, die diese MINT-Fächer studieren, weil da haben wir noch ein großes Potenzial brachliegen. Und ich arbeite ja nun schon viele Jahre in diesem Bereich als Frau und fühle mich da sehr wohl und berichte gerne auch von meinen positiven Erfahrungen, auch ein bisschen über meine negativen Erfahrungen. Aber das muss nicht an erster Stelle stehen. Und ich habe mir überlegt, dass ich also die Förderung von Studierenden dadurch erreichen könnte, indem ich eine Vorlesung aus meinem Bereich, aus der Werkstofftechnik für Frauen anbiete. Das heißt also, die Vorlesung ist inhaltlich genau die gleiche wie die in Anführungsstrichen normale Vorlesung. Und mein Ziel ist es also hier eine unter dem Thema monoedukative Vorlesung durchzuführen. Das heißt also, die Herangehensweise von Frauen zu unterstützen, Frauen gemeinsam eine Lehrveranstaltung anzubieten. Die Frauen treffen sich da, sie können netzwerken, sie können sich austauschen und sie können also auch in einer Gruppe agieren, wo sie nicht so eine Einzelperson sind. Ja, die meisten MINT-Vorlesungen oder die meisten Vorlesungen in den MINT-Fächern sind doch Frauen unterrepräsentiert. Und das war jetzt mein Ansatzpunkt, einfach dass die Frauen zusammenzufassen, alle, die also Werkstofftechnik hören müssen, in so einer Vorlesung zusammenzufassen und ja, so ein bisschen die weibliche Studierendenschaft zu unterstützen.
Das finde ich ein super Angebot. Also gerade in diesen ganzen Transformationsprozessen brauchen wir auch, glaube ich, viel mehr noch weibliche oder diverse Perspektiven. Also, liebe Flinter, meldet euch an für diese spezielle Vorlesung. Ich finde das ganz fantastisch. Das kann eigentlich nur gut werden.
Hoffe ich auch, ja. Anmelden sollen sich doch wirklich alle. Ich würde mich sehr freuen, ja.
Ja, dann vielen Dank, Beate. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke dir sehr, dass du heute zu Gast warst und dass du so ausführlich berichtet hast und ja, dir die Aufklärungsarbeit irgendwie auf die Fahnen geschrieben hast. Ich glaube, das ist so wichtig. Auch euch, liebe Zuhörerinnen, danke ich ganz herzlich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr darüber hinaus noch Fragen oder Anregungen habt oder selbst gerade an einem spannenden Projekt arbeitet und das gern mal im Rahmen meines Podcasts vorstellen möchtet, dann schreibt mir gern an podcast@hs-merseburg.de. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter. Ja, und dann freuen wir uns auf die nächste Ausgabe von Cube Talks.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Vanessa. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, und vielleicht können wir ja wieder ein anderes spannendes Thema mal demnächst behandeln.
Da bleiben wir dran, auf jeden Fall. Danke dir.